Danke, Pastor Gabriel. Wie viele von euch haben dieses Zeugnis gehört und gedacht, diesen Segen will ich auch? Wer von euch wirklich? Die Engel machen sich Notizen. Ihr bekommt eure Amazon-Lieferung oder euer Shopee-Paket. Wenn man eine Firma nennt, muss man fairerweise auch eine andere nennen, oder? Und ihr vertraut darauf, dass die Lieferung ankommt, richtig? Menschen haben Schwächen und Launen. Engel nicht. Sie liefern garantiert. Ihr wollt, dass das geschieht? Okay, aber ihr wollt nicht aufstehen, richtig? Ihr wollt nicht, dass andere sehen, dass ihr Teil dieses Gebets seid. Also gut, diejenigen, die sitzen bleiben, ich bete trotzdem für sie und alle, die aufstehen. Aber ganz ehrlich, ich spüre eine Salbung. Schon bevor ich hier auf die Bühne trat, habe ich sie gespürt, als das Zeugnis vorgelesen wurde. Ich glaube, es ist eine besondere Salbung, weil euer Glaube gewachsen ist. Ihr denkt, wow, Gott kann sogar in diesem Bereich ein Wunder tun. Ja, kann er. Er kann sogar Haare wiederherstellen, Amen. Wenn das für dich ist und du es empfangen willst, preis den Herrn, du kannst es. Und ich habe gerade eine klare Anweisung empfangen. Wer das empfangen will, soll aufstehen, okay? Ja, nicht mir die Schuld geben. Der Herr führt uns. Wow, die ganze Gemeinde steht auf. Okay. Na gut, wenn ich ehrlich bin, ich verstehe es, wenn einige von euch in der weiterführenden Schule sind. Grundschulkinder haben wir hier nicht, oder? Aber die Teenager sind dabei. Nun ja, für euch ist das vielleicht noch nicht nötig, aber wisst ihr was? Es gibt sogar Kinder in der Grundschule, die mit Haarausfall zu kämpfen haben. Ich habe darüber gelesen. Lasst uns auf den Herrn schauen. Denkt daran, Jesus hat gesagt, sogar die Haare auf eurem Kopf sind gezählt. Aber zuerst sagt er, fürchtet euch nicht. Gott, der die Sterne zählt. Und bis heute können Wissenschaftler mit all ihrer modernen Technologie und ihren hochentwickelten Teleskopen nicht sagen, wie viele Sterne es genau gibt. Die Sterne, die wir sehen, haben ihr Licht vor Tausenden, ja Abertausenden von Jahren ausgesandt. Und doch kennt Gott ihre genaue Zahl. Und was ist mit unseren Haaren? Ich mag es nicht, wenn Haare ausfallen, oder? Ob beim Duschen oder wenn man krank ist. Ist das ermutigend? Nein. Aber wenn Jesus das sagt, dann bedeutet das, Gottes Wissen über dich, seine Liebe und Fürsorge sind etwas ganz Alltägliches. Denn wenn ein Haar ausfällt, weiß er genau, wie viele noch da sind. Was heißt das? Seine Fürsorge ist erstaunlich detailliert und aktuell, jeden Tag. Und dafür muss er sich nicht durch dein Social-Media-Profil scrollen. Er kennt dich durch und durch, bis hin zur Anzahl deiner Haare. Und das heißt doch, wenn Gott sogar weiß, wie viele Haare du hast und wie viele täglich ausfallen, was ist dann dein größeres Problem für ihn? Ist das zu schwer für ihn? Er zählt die Sterne. Aber bevor er das sagt, heißt es, er heilt die zerbrochenen Herzens sind. Amen. Lasst uns beten. Vater, im Namen von Jesus danke ich dir. Ich danke dir für dieses wunderbare Wunder, das du für diese liebe Frau gewirkt hast. Vater, du kannst dasselbe für uns alle tun. Also, Vater, im Namen von Jesus bitten wir dich, stelle unser Haar wieder her. Wir setzen heute ein Zeichen und erklären diesen Tag zum Wendepunkt. Im Namen von Jesus. Lass neue, frische, jugendliche Haare sprießen. Denn als der Herr Jesus unser Ascham wurde, unser Schuldopfer für unsere Sünden, hat er nicht nur wiederhergestellt, sondern zu 120%. Herr, ich bitte dich um eine 120%ige Wiederherstellung von gesundem, vollem, jugendlichem Haar in Fülle, Herr. Im Namen des Herrn Jesus Christus in 120%iger Fülle. Tu es, Vater. Und wenn die Leute uns fragen, Herr, dann werden wir sagen, an diesem Tag wurde dafür gebetet. Und der Herr hat mein Gebet erhört. Der Herr hat mir dieses volle Haar geschenkt. Und wir werden dich verherrlichen, Herr, auch in dieser Sache. Im Namen von Jesus. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Preist den Herrn. Ihr dürft euch setzen. Wann immer du um Heilung betest, egal um welchen Bereich deines Körpers es geht, kann es manchmal zu einem Gegenangriff kommen. Das bedeutet, dass der Feind versucht, dich anzugreifen. Es passiert nicht immer, aber ziemlich oft. Du betest zum Beispiel für dein Knie. Du gehst in den Heilungsraum, jemand legt dir die Hände auf und betet für dich. Und dein Knie, das vorher geschmerzt hat, fühlt sich besser an. Doch dann, plötzlich in der kommenden Woche, wird der Schmerz noch schlimmer. Und dann hörst du diese Stimme. Wo ist dein Gott? Wo sind all diese Heilungswunder? Genau das hat Gideon erlebt, als er fragte, wo ist der Gott der Wunder? Oder denk an Elisa, als er den Mantel seines Mentors aufhob, auf den Jordan schlug und rief, wo ist der Gott Elias? Jeder kennt solche Momente, in denen der Glaube herausgefordert wird. Doch dreh den Spieß um. Sieh es als Zeichen, denn wenn der Feind dich angreift, bestätigt er nur, dass du etwas empfangen hast. Und wenn du standhaft bleibst, wenn du dich nicht von dem beeinflussen lässt, was du siehst, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen, dann wirst du hindurchkommen. Es gibt sogar Medikamente, bei denen dir Ärzte sagen, am Anfang wirst du dich vielleicht schlechter fühlen, bevor es besser wird. Gott hat dem Menschen in seiner Gnade erlaubt, solche Heilmittel zu entdecken. Aber manche Medikamente bewirken eben erst eine kurzfristige Verschlechterung, bevor Heilung einsetzt. Dein Körper muss sich erst darauf einstellen, oder? Aber das ist nicht Gottes Art von Medizin. Gottes Heilung wirkt nicht nach dem Prinzip erst schlimmer, dann besser. Wenn es schlimmer wird, ist es ein Gegenangriff des Feindes. Deshalb gib niemals auf. Viele geben auf, doch stattdessen solltest du sagen, nein, das beweist, dass ich empfangen habe. Du bist bereits geheilt und der Feind versucht nur, dich von dieser Wahrheit abzubringen. Du versuchst nicht, Heilung zu bekommen, du bist geheilt. Trotz des Schmerzes, trotz der Symptome, trotz allem, was du fühlst, du bist geheilt. Bleib standhaft. Und dann plötzlich wird sich das Wunder zeigen. Denk an Davids Krieger, die mitten in der Schlacht standen. Einer von ihnen kämpfte so lange mit seinem Schwert, dass es an seiner Hand festklebte. Und wofür steht das Schwert? Es ist ein Bild für das Wort Gottes. Halte dich an Gottes Wort fest, bleib standhaft, sag, das ist meine Heilung. Der Feind wird Symptome und feurige Pfeile nutzen, um dich zu erschrecken und zweifeln zu lassen. Doch halte durch, bleib standhaft. Davids Feinde, jeder Einzelne wurde besiegt. Genauso leben wir als Christen. Unser Leben ist ein Leben des Glaubens. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn Gott ist Geist und er hat auch dich als geistliches Wesen geschaffen. Dein Körper kommt von der Erde, von der Adama, dem hebräischen Wort für rote Erde. Daher kommt auch der Name Adam. Gott formte ihn aus der roten Erde, auf Hebräisch Adama. Aber erst als er ihm seinen Atem einhauchte, wurde Adam lebendig. Das bedeutet, dein wahres Ich ist dein Geist. Der lebt in dir. Deshalb spürst du manchmal Dinge, die dein Verstand nicht erfassen kann. Du weißt etwas, ohne es logisch erklären zu können. Als Christen sollen wir nach dem Geist leben, nicht nach unserem Verstand. Unser Verstand dient uns, doch wenn er alles hinterfragt, warum, wieso, wieso ist das so? Dann ist das nur unser begrenzter Verstand, der versucht, alles zu analysieren. Aber unser Geist ist nicht begrenzt. Dein Geist kann Dinge wissen, die dein Verstand nicht begreift. Gott kann dir eine Erkenntnis schenken über etwas, das gerade 500 Kilometer entfernt geschieht, ohne dass du es mit natürlichen Mitteln wissen könntest. Aber wenn der Herr es dir zeigt, dann weißt du es. Und warum zeigt er es dir? Damit du betest. Dein Geist ist nicht unbegrenzt im Sinne von Gottes Allmacht, aber er ist unbegrenzt in dem Sinne, dass er in der geistlichen Dimension lebt. Schau, die Bibel sagt, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Viele denken bei diesem Vers, oh, dieser Friede ist so groß, dass niemand ihn verstehen kann. Doch das griechische Wort bedeutet eigentlich überlegen, höher als. Das heißt, wenn du etwas nicht verstehst, wenn du nicht begreifen kannst, was gerade passiert, dann ist das Wichtigste, dass du den Frieden Gottes hast. Der Friede Gottes ist höher als jedes Verstehen. Er übersteigt es. Das ist die eigentliche Bedeutung von der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren. Wenn du nicht verstehst, was passiert, genieße einfach den Frieden. Gottes Frieden ist wichtiger als Verstehen. Was bringt es dir, wenn du jedes Detail kennst, wenn du jede Kleinigkeit deiner Situation verstehst? Du kannst alles nachlesen, den ganzen Tag auf Google suchen, jedes medizinische Fachbuch durchforsten, jede Diagnose studieren. Aber wird das deinen Frieden vergrößern? Nein, dieses Wissen macht dich nur noch ängstlicher. Es ist besser, sich an den Frieden Gottes zu halten. Egal, was die Zukunft bringt, ob diese oder jene Situation eintritt, die Antwort lautet Frieden. Genau das hat Josef dem Pharao gesagt. Gott wird dem Pharao eine Antwort des Friedens geben. Amen. Preis den Herrn, Halleluja. Lehn dich zurück und sieh zu. Der dritte Tag. Hosea 6 sagt, nach zwei Tagen wird er uns lebendig machen. Am dritten Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Preist den Herrn. Diese Bibelstelle ist sozusagen unser Leitwort für dieses Jahr. Der Herr sagt, nach zwei Tagen. Und wir sehen, dass Gott mit Zahlen arbeitet. Bei allem im Leben arbeitet Gott mit Zahlen. Er ist präzise. Er ist ein göttlicher Mathematiker. Zahlen kommen von ihm. Und mit Zahlen kann man nicht einfach herumspielen. Sogar Wissenschaftler, die Atheisten sind, müssen zugeben, dass es eine erstaunliche Ordnung in der Natur gibt. Aber es gibt auch viele Wissenschaftler, die gläubige Christen sind. Der Mann, der die Rakete entwickelt hat, war ein Deutscher, der nach Amerika ging. Er war ein überzeugter Christ. Obwohl er gezwungen wurde, in einem deutschen Labor zu arbeiten, kam er später nach Amerika und sprach dort offen über den Herrn. Lies mal nach, wie er seinen Glauben bezeugt hat. Der Herr hat ihn dorthin geführt. Und er entwickelte die Rakete, mit der Menschen zum Mond geflogen sind. Viele der größten Wissenschaftler der Geschichte waren Christen. Denn wenn man die Wissenschaft wirklich studiert, dann kann man nicht anders, als zu erkennen, dass hinter allem eine Intelligenz steckt. Es gibt eine göttliche Ordnung. Selbst Wissenschaftler, die nicht an Gott glauben, vertrauen auf Intelligenz. Sie sagen, basierend auf meinen Beobachtungen, doch wenn ich zwischen Gottes und menschlicher Intelligenz wählen muss, halte ich mich lieber an Gottes. Sie sagen, es gab einen Urknall, der das Universum hervorgebracht hat, also eine Explosion, und daraus entstand Ordnung. Dann fahr doch bitte mein Auto gegen eine Wand und lass es sich in das Traumauto verwandeln, das du dir wünschst. Soweit ich weiß, kommt Ordnung niemals aus Chaos. Eine Explosion führt nie zu mehr Ordnung. Die Wissenschaft kann dir also sagen, da war ein großer Knall, aber Gott sagt, wenn ich spreche, dann gibt es einen Knall. Gott erklärt die Ursache der Schöpfung. Die Bibel sagt, alle Dinge sind durch ihn gemacht. Gott sprach und das Universum entstand. Er sprach und alles auf der Erde kam ins Dasein. Und ja, wenn Gott spricht, dann gibt es einen Urknall. Die Wissenschaft hingegen kann nicht erklären, was diesen Knall verursacht hat. Und sie will nicht zugeben, dass dieser Knall eine geordnete Schöpfung hervorgebracht hat. Nein, stattdessen sagen sie, dass sich eine niedere Lebensform, eine Amöbe, über Milliarden von Jahren hinweg in einen Menschen verwandelt hat, mit der Intelligenz, Computer zu entwickeln, sie zu bauen und zu programmieren. Liebe Freunde, die Bibel sagt, sie hielten sich selbst für weise und wurden zu Narren. Und heute, mit der Entdeckung der DNA, wird das nur noch deutlicher. Und wer hat die DNA entschlüsselt? Ein gläubiger Wissenschaftler.
Amen.
Und er sagte, wenn du die DNA mathematisch analysierst, gibt es keine Möglichkeit, dass sie nicht von einem intelligenten Designer stammt. Kann ich mal ein kräftiges Amen hören? Wir sollten uns mit den wesentlichen Dingen beschäftigen. Menschen glauben der Bibel nicht, glauben aber Wissenschaftlern, die sozusagen an die Jungfrauengeburt des Universums glauben. Dass alles aus dem Nichts entstand. Aber an die Jungfrauengeburt von Jesus in der Bibel glauben sie nicht. In gewisser Weise glauben sie also auch an Dinge, denn sie waren nicht dabei. Und dann sagen sie mit absoluter Autorität, vor 250 Millionen Jahren. Bist du sicher, dass es nicht 245 Millionen waren? Sie sprechen mit einer Gewissheit, die sie gar nicht haben können. Wissenschaft kann Theorien aufstellen, ja. Aber eine Theorie ist kein bewiesenes Faktum. Es gibt viele überprüfte Fakten in der Wissenschaft. Aber auf die Frage nach dem Warum kann nur das Wort Gottes die Antwort geben. Warum? Weil Gott dabei war. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Amen. Jesus schaute die Menschen seiner Zeit an. Und das betrübte ihn dabei. In Lukas 12 sprach er zur Menge, wenn ihr das Gewölk aufsteigen seht vom Westen her, damit meinte er das Mittelmeer, das westlich von Israel liegt. Wenn ihr das Gewölk aufsteigen seht vom Westen her, so sagt ihr sofort, es gibt Regen und es geschieht auch so. Und wenn der Südwind weht von der Wüste, so sagt ihr, es wird heiß und es geschieht auch so. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr beurteilen. Wie kommt es aber, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Das heißt, diese Menschen waren wetterklug, aber nicht schriftklug. Sie kannten die Wetterzeichen in- und auswendig. Sie wussten, wenn eine Wolke vom Meer aufzieht, bringt sie Regen. Wenn der Südwind weht, kommt in den nächsten Tagen eine Hitzewelle. Diese Dinge konnten sie mit Sicherheit voraussagen. Und Jesus sagt, wenn ihr die Zeichen der Zeit seht, dann müsst ihr doch auch wissen, was als nächstes kommt. Denn Gott handelt nicht chaotisch, sondern geordnet. Manche denken, Wunder geschehen einfach zufällig. Aber selbst Wunder folgen göttlicher Ordnung. Bevor Jesus die 5 Brote und 2 Fische vermehrte, ließ er die Menschen in Gruppen von 50 sitzen.
Amen.
Das gleiche Muster sehen wir, als Israel aus Ägypten auszog. Sie waren ebenfalls in Gruppen von 50 oder einem Vielfachen davon geordnet. Und jetzt sind wir in einem Jahr, das mit der Zahl 5 verbunden ist. In der Bibel steht die Zahl 5 für Gnade. Die 5 ist die Zahl der Gnade. 5 mal 5, das ist eine intensivierte Gnade, eine vervielfachte Gnade, ein Überfluss an Gnade für uns alle in diesem Jahr. 5 mal 5, sogar im hebräischen Kalender ist dieses Jahr 5785 und da steckt die 5 mit drin. Denkt daran, das Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben. Paulus konnte Hebräisch. Jesus sprach Hebräisch, Aramäisch, wahrscheinlich auch Griechisch. Aber die Sprache des Volkes Israel war Hebräisch. Manche Gelehrte gehen sogar davon aus, dass Hebräisch die ursprüngliche Sprache der Menschheit gewesen sein könnte. Jeder hebräische Buchstabe hat nicht nur einen Laut, sondern auch eine Bedeutung, ein Bild. Jeder hebräische Buchstabe hat ein Bild. Welches Bild hat das He? Das Fenster. Aber wenn du jemanden fragst, wohin zeigt dieses Fenster, können sie es dir nicht sagen, denn es bleibt ein Geheimnis, bis Christus kommt. Es ist ein Bild der Gnade. Ein anderes Beispiel, die hohle Handfläche heißt auf Hebräisch Kaf, und genau daraus stammt unser englisches Wort Kaf. Deshalb haben wir Cufflinks, Manschettenknöpfe, und Handcuffs, Handschellen. Viele Sprachen auf der Welt überschneiden sich, und das zeigt, dass sie alle von einer gemeinsamen Quelle stammen. Und nein, diese Quelle ist nicht der Affe. Im Hebräischen hat jeder Buchstabe auch einen Zahlenwert. Das Alphabet reicht von Aleph bis Taf, so wie unser Alphabet von A bis Z geht. Der erste Buchstabe Aleph hat den Zahlenwert 1 oder manchmal auch 1000. Der zweite Buchstabe Bet steht für 2. Und was kommt als nächstes? Aleph, Bet. Sagt mir den nächsten Buchstaben. Sehr gut. Gimel. Dann Dalet, was Tür bedeutet. Gimel ist übrigens ein Kamel, ein Bild für ein Kamel. Die Hebräer schrieben die 5 mit dem Buchstaben He, da sie keine separaten Zahlenzeichen hatten. Genau dieser Buchstabe ist unser Gemeindelogo. Falls ihr euch je gefragt habt, warum, dieses Jahr ist der perfekte Zeitpunkt, es zu erklären. Euer Pastor predigt schon seit Jahren über Hey, nicht erst seit unserem Einzug in dieses Gebäude. Ja, ich bin tatsächlich 85 Jahre alt, so wie Pastor Mark immer sagt. Ich erzähle den Leuten, ich sei 85. Und wenn sie mich dann treffen, sagen sie, wow, du siehst aber jung aus. Aber wir sollen nicht lügen, oder? Gott erneuert deine Jugend. Aber das ist schon lange her, richtig? Damals bei The Rock, da habe ich angefangen zu predigen. Und diejenigen, die seitdem mit mir unterwegs sind, verstehen, hey. Deshalb haben wir es als unser Gemeindelogo gewählt, das He.
Amen.
Gottes Name enthält übrigens 2 He. Und nochmal, das hebräische Alphabet besteht nicht nur aus Buchstaben, sondern auch aus Zahlen. Die Hebräer hatten keine separaten Zahlenzeichen, sie schrieben stattdessen Buchstaben mit einem Zahlenwert, verstanden? Jeder hebräische Buchstabe hat außerdem eine Bedeutung, ein Bild. Aleph steht für einen starken Ochsen, das Leittier der Herde. Bet bedeutet Haus, wie in Bethlehem. Bet, Haus, Lechem, Brot, das Haus des Brotes. Jesus wurde im Haus des Brotes geboren. Bet ist auch die Zahl 2. Und wenn man Aleph und Bet zusammensetzt, erhält man Abba. Abba ist das hebräische Wort für Vater, der Ochse, der starke Anführer des Hauses. Und der Ochse ist nicht nur ein kräftiges Arbeitstier, sondern auch ein Opfertier. Gott hätte ein anderes Tier wählen können, einen Löwen, einen Adler, aber er wählte den Ochsen. Denn ein Vater ist nicht dazu berufen, einfach nur herumzubrüllen. Nein, ein Vater ist stark, aber seine wahre Stärke zeigt sich darin, dass er sich für seine Familie opfert. Heute hört man oft, ich habe keine Zeit, ich komme zuerst. Doch in der Ehe bringst du Opfer, um ein größeres Leben zu gewinnen. So findest du dein Leben. Jesus sagte, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Bist du nicht bereit, dein Leben in Liebe hinzugeben, dann heirate nicht. Vielleicht denkst du, aber dann verliere ich doch alles. Nein, du gewinnst ein höheres Leben. Du wirst Freude darin finden. Schau dir Menschen an, die sich für wohltätige Zwecke engagieren. Sie werden dir sagen, ich habe mein eigenes Leben zurückgestellt, aber genau darin habe ich mein wahres Leben gefunden.
Amen.
Gottes Name ist Yod-Heh-Waf-Heh. Hier haben wir Yod-Heh-Waf-Heh, richtig? Sagt es mal mit mir. Yod-Heh-Waf-Heh. Und denk daran, im Hebräischen liest man von rechts nach links. Es gibt immer eine neue Generation, die das lernen muss. Hebräisch ist wie das alte Chinesisch. Auch dort liest man von rechts nach links. Also haben sie wohl recht. Hebräisch ist genauso. Der kleine Strich, der wie ein Komma aussieht, ist das Jod. Dann kommt das He. Das ist unser Gemeindelogo. Danach folgt das Waf und schließlich noch einmal das He. In der englischen Bibel wird dieser Name oft mit Jehova übersetzt. Das ist der heilige Name Gottes. Die Juden vermeiden es, diesen Namen auszusprechen, weil sie Angst haben, ihn unachtsam zu verwenden und damit das Gebot zu brechen, den Namen des Herrn nicht zu missbrauchen. Deshalb ersetzen sie ihn durch Adonai, was Herr bedeutet. Aber ich glaube, dass es für Kinder Gottes völlig in Ordnung ist, ihn Jahwe zu nennen. Ich bin überzeugt, dass das die richtige Aussprache ist, Jahwe. Denn Jahwe ist unser himmlischer Vater und wir lieben ihn, wir beten ihn an.
Amen.
Aber das ist der Name Gottes. Immer wenn du in der Bibel Herr in Großbuchstaben siehst, dann steht dort eigentlich sein Name, Jahwe. Aber es wird als Herr übersetzt. Komplett in Großbuchstaben, richtig? Also Herr, Jod-He-Waf-He. Seht ihr es? Erinnert ihr euch, dass ich gesagt habe, dass jeder hebräische Buchstabe auch eine Zahl hat? Es gibt also Zahlenwerte im Namen Gottes, aber darauf will ich heute nicht eingehen. Jeder Buchstabe hat eine Zahl, aber jeder Buchstabe hat auch eine Bedeutung als Bild, eine Bedeutung, die immer gleich bleibt. Wir haben also das He, dann das Yud. Yud ist übrigens auch die Wurzel für Yad, das hebräische Wort für Hand. Wenn du einen jüdischen Gelehrten fragst, welches Bild mit Yud verbunden ist, sagt er eine Hand, eine offene Hand. Es gibt übrigens noch einen anderen Buchstaben für den Handrücken, aber Yud steht für die offene Hand, weil das vollständige Wort für Hand Yad ist. Die offene Hand, Yud. Dann folgt das He, und He ist ein Fenster. Es bedeutet, dass man irgendwo hineinschaut. Ich habe jüdische Menschen auf meinen Israel-Reisen gefragt, wohin schaut dieses Fenster? Und es schien, als könne mir niemand eine Antwort darauf geben. Dasselbe gilt für Aleph Taf. Es scheint, als könne niemand wirklich erklären, was es bedeutet. Aber ein Fenster ist doch dazu da, um hindurchzuschauen, oder? Und welche Zahl hat das He? 5. Sagt es noch einmal. Welche Zahl? 5. Gottes Name enthält also zweimal die Zahl 5. Yud hat den Zahlenwert 10. Der erste Buchstabe, Yud, ist 10. Dann folgt He mit 5. Dann kommt das Waf. Und das Bild für Waf ist ein Nagel. Manche sagen, es sei ein Haken, aber viele jüdische Gelehrte werden dir sagen, dass es ein Nagel ist. Und die meisten von ihnen glauben nicht an Jesus, aber sie werden dir sagen, dass das Bild entweder ein Haken oder ein Nagel ist. Und dann endet der Name Gottes wieder mit He. Also haben wir Yud, He, Waf, He. Hand, sehen. Nagel, sehen. Oder Hand der Gnade, Nagel in der Gnade. Sieh die Hand, sieh den Nagel. Yud, He, Waf, He, Jahwe. Eigentlich bedeutet Jahwe, ich war, ich bin und ich werde sein. Es ist sozusagen dreidimensional. Es umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist ein Wortspiel mit dem Begriff Leben. Es bedeutet, ich existierte, ich existiere, ich werde existieren. Oder verständlicher ausgedrückt, ich war, ich bin, ich werde sein. Und wenn wir uns die Bilder anschauen, sieh die Hand, sieh den Nagel. Gott wusste von Anfang an, dass der Mensch fallen und gegen ihn sündigen würde. Aber der Mensch ist so rebellisch, dass es ihn nicht einmal mehr kümmert. Er interessiert sich nicht für Gott oder die Dinge Gottes, aber Gott kümmert sich. Selbst wenn der Mensch es nicht tut, Gott kümmert sich. Deshalb sandte Gott seinen Sohn. Gott war derjenige, der den ersten Schritt machte. Gestern habe ich 1. Mose 18 gelesen, wo es heißt, der Herr erschien Abraham, als er am Eingang seines Zeltes saß. Sehr interessant, der Herr erschien Abraham. Es war nicht Abraham, der zu Gott ging und sagte, Gott, hier bin ich. Nein, Gott hat die Initiative ergriffen. Dann habe ich weitergelesen in Hebräer 7, wo es heißt, Melchisedek begegnete Abraham. Wir wissen, dass Melchisedek ein Bild für Jesus ist. Aber wer hat die Initiative ergriffen? Jesus. Wir sagen oft, ich habe den Herrn gefunden. Nein, wenn der Herr dich nicht zuerst gefunden hätte, dann hättest du ihn niemals gefunden. Also sei bereit für unerwartete Begegnungen in diesem Jahr. So wie bei Abraham. Er saß in der Mittagshitze und ruhte sich aus, als der Herr ihm erschien. Vielleicht solltest du einfach mehr zur Ruhe kommen, vielleicht rennst du zu viel, bist ständig beschäftigt und verpasst, was Gott für dich hat. Denk an die Geschichte in 1. Könige, wo der König jemanden fragte, wo ist der Gefangene, den ich dir anvertraut habe? Und die Antwort lautet, während dein Knecht hier und dort beschäftigt war, da war er plötzlich weg. Die Bibel hat wirklich einen Sinn für Humor. Während ich hier und da herumgerannt bin, habe ich ihn verloren. Wie oft verlieren wir Dinge, weil wir zu beschäftigt sind? Das ist ein Thema für eine andere Predigt. Ich will zurück zum Namen Gottes. Gottes Name enthält zweimal das He. Yod-He-Waf-He. Und wenn wir die Bedeutung dieses Namens betrachten, dann erkennen wir Hand der Gnade, Nagel in der Gnade. Oder das Fenster, sieh die Hand, sieh den Nagel. Auf wen glaubst du, weist das hin? Viele Jahre später hängt Jesus am Kreuz. Und über seinem Kopf ließ Pontius Pilatus, der römische Statthalter von Judäa, eine Inschrift anbringen. Er schrieb sie in den drei wichtigsten Sprachen jener Zeit, auf Griechisch, auf Hebräisch und auf Latein, den Sprachen, die die Menschen damals verstanden. Das Erstaunliche ist, bevor die Inschrift angebracht wurde, gab es keinen Einspruch von den Pharisäern. Keine Beschwerden, keine Proteste. Aber sobald sie dort hing, sagten die Pharisäer, nimm das herunter! Schreibt nicht Jesus von Nazareth, der König der Juden. Aber Pilatus war, wie wir wissen, ein eigensinniger Mann. Und er wusste genau, dass sie Jesus aus Neid ausgeliefert hatten. Ich sage euch, Neid ist eine der zerstörerischsten Kräfte, die einen Menschen beeinträchtigen können. Du musst nicht neidisch sein. Wenn du siehst, dass jemand etwas hat, das du dir auch wünschst, dann erinnere dich an die Worte von Johannes dem Täufer. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Das bedeutet, wenn etwas von Gott kommt, dann schau nach oben, nicht auf die Person. Und bitte Gott, frag ihn. Sie versuchten sogar, Johannes eifersüchtig zu machen. Sie sagten zu ihm, Jesus tauft mehr Menschen als du. Sein Name war Johannes der Täufer, nicht Matthäus der Täufer. Matthäus war ein Zöllner. Und sie sagten, dass die Jünger von Jesus mehr Menschen tauften, obwohl Jesus selbst nicht taufte. Sie wollten Johannes neidisch machen. Aber preis den Herrn für alle Baptisten, alle Täufer. Er sagte, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Das ist das beste Gegenmittel gegen Neid. Statt neidisch zu sein, sag, Gott hat dich gesegnet, preis den Herrn. Aber Gott wird mich so segnen, wie es zu mir passt. Stell dir ein prachtvolles Millionärsanwesen vor. Vielleicht denkst du, so würde ich gern wohnen. Aber dann schaust du dich um und merkst, es ist zwar beeindruckend, aber es entspricht nicht meinem Geschmack. Vielleicht ist es zu modern, zu kühl. Du bevorzugst Holz und warme Farben. Gott weiß genau, was du willst. Deshalb wird auch deine Wohnung im Himmel anders sein als meine. Wir sind alle verschieden. Gott kennt unser Herz. Deshalb ist es besser, dich vom Herrn beschenken zu lassen, als zu versuchen, es aus eigener Kraft zu erreichen. Denn was du jetzt willst, ist vielleicht nicht das, was du in 10 Jahren willst. Wie oft betet man, Herr, gib mir das. Und 10 Jahre später denkt man, oh Herr, bitte dreh die Zeit zurück. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte diesen Weg nicht eingeschlagen, ich hätte diesen Job nicht angenommen, ich hätte nichts mit dieser oder jener Person zu tun. Deshalb werden berühmte Persönlichkeiten oft gefragt, was würde dein 50-jähriges Ich deinem 20-jährigen Ich raten? Meine Antwort? Junge, du hast keine Ahnung. Du denkst, du weißt alles, aber du weißt es nicht. Aber weißt du was? Wenn ich tatsächlich noch einmal 20 wäre, würde ich wahrscheinlich dieselben Fehler machen. Warum? Weil ich nur Gott vertrauen kann. Er kennt die Zukunft. Wir selbst wissen nicht einmal, was uns wirklich zufrieden machen würde. Wir glauben es zu wissen, aber Gott weiß es genau. Und wenn du etwas nicht bekommst, dann deshalb, weil er genau weiß, was du wirklich brauchst.
Amen.
Schauen wir noch einmal auf Jesus am Kreuz. Normalerweise wurde über einem Verbrecher sein Name und seine Anklage angebracht. Aber in diesem Fall sagten sie dem Statthalter, er behauptet, der König der Juden zu sein. Pilatus erkannte ihren Neid, doch sie setzten ihn unter Druck. Lässt du ihn frei, bist du kein Freund des Kaisers. Also ließ er Jesus geißeln und kreuzigen. Doch Pilatus schrieb über das Kreuz Jesus von Nazareth, König der Juden. Im Hebräischen liest sich das so, Jesus von Nazareth, richtig? Yeshua.
Yeshua.
Schaut auf die erste Zeile, von rechts nach links. Vergiss die beiden unteren, die sind auf Griechisch und Latein. Konzentrier dich auf das Hebräische. Ganz rechts steht Yeshua, also Jesus. Dann Ha-Nazareh, von Nazareth. Wemelek, der König. Und schließlich Ha-Jehudim, der Juden. Jesus von Nazareth, König der Juden. Jetzt schau dir die Anfangsbuchstaben der einzelnen Worte an. Yeshua beginnt mit Jud. Ha-Nazareh beginnt mit He. Wemelek beginnt mit Wav. Ha-Jehudim beginnt mit He. Seht ihr es? Der Name Gottes. Jud, He, Wav, He. Der Name Gottes, Jahwe, wurde ans Kreuz geschlagen. Kein Wunder, dass die Pharisäer, die Hebräisch sprachen, sofort zu Pilatus gingen und sagten, nimm es herunter, ändere es. Füge einfach hinzu, er hat behauptet, ich bin der König der Juden. Denn sobald man das hinzufügt, zerstört es das Akrostichon. Aber was sagte Pilatus? Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Klingt nach einem verärgerten Mann, oder? Ich habe euch gegeben, was ihr wolltet, und jetzt wollt ihr das noch ändern? Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Doch in Wahrheit war es nicht einfach er, der das schrieb. Hinter all dem stand die göttliche Vorsehung. Viele, viele Jahre zuvor gab es einen Mann namens Abraham, und Gott gebrauchte ihn als Beispiel für die Rechtfertigung durch Glauben. Genauso werden wir alle gerechtfertigt, freigesprochen von all unseren Sünden vor Gott, wenn Gott dich ansieht als Gläubiger in Christus, dann sieht er dich als gerechtfertigt. Das bedeutet, Gott sieht dich als gerecht in seinen Augen, nicht wegen deiner Werke, nicht wegen deiner Leistung, nicht wegen deines Verhaltens, sondern durch Glauben. Glauben woran? An das, was Christus am Kreuz getan hat. Wir haben gerade vom Kreuz gehört, aber warum musste Jesus dort sterben? Warum kam Gott nicht einfach herab und rettete ihn? Warum sandte er nicht Legionen von Engeln? Ein Engel in der Bibel hat in einer einzigen Nacht 185.000 Assyrer erschlagen. Warum gab es keine Engel am Kreuz? Warum rief Jesus aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wegen Gottes Liebe zu dir. Denn wenn Gott dieses Werk am Kreuz verhindert hätte, dann wären wir alle verloren. Für immer.
Amen. Amen.
Und lass dir von niemandem erzählen, dass es keine Hölle gibt, dass sie nur symbolisch gemeint sei. Es gibt Wahrheiten, die du kennen solltest, bevor es zu spät ist. Manche sagen, ach, in der Hölle treffen wir all unsere Freunde, wir werden uns gegenseitig begrüßen. Nein, sie ist ein Ort der Finsternis und doch brennt es. Man sieht niemanden, nur Einsamkeit und Verzweiflung. Kein anderer sprach so oft darüber wie Jesus. Dort erlischt das Feuer nicht und der Wurm stirbt nicht. Dort kann er nicht sterben. Jesus sah die Hölle. Er wusste, dass alle Menschen dorthin kommen würden, wenn er nicht käme, um uns zu retten. Deshalb heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Wenn der Mensch keinen freien Willen hätte, dann könnte Gott ihn einfach dazu zwingen, ihm zu gehorchen, und niemand würde verloren gehen. Aber Gott will keine erzwungene Beziehung. Gott will, dass der Mensch sich frei entscheidet, ihn zu lieben und ihm zu folgen. Doch was tat der Mensch? Er gebrauchte seinen freien Willen, um dem Teufel zu gehorchen. Und die Gerechtigkeit Gottes verlangt Strafe. Das ist auch in unseren Gerichten so. Ein Richter kann persönlich gütig und voller Mitgefühl sein. Aber wenn er auf dem Richterstuhl sitzt, muss er nach dem Gesetz handeln. Versteht ihr das?
Okay.
Gott konnte uns nicht einfach so vergeben. Sein Herz wollte vergeben, aber einfach so, das wäre nicht gerecht. Ein Richter, der jemanden verurteilt, aber seinen eigenen Sohn für dasselbe Verbrechen freispricht, wäre ungerecht. Deshalb muss Vergebung auf gerechter Grundlage geschehen. Gott konnte nicht einfach sagen, ich vergebe euch allen. Es musste Gerechtigkeit geschehen. Also sandte er seinen Sohn. Weil Jesus ewig und zugleich Mensch war, konnte er sein Blut vergießen. Am Kreuz wurde er zum Opferlamm. All unsere Sünden lagen auf ihm. Gott legte sie auf ihn. Und während er dort hing, legte sich Finsternis über das Land, 3 Stunden lang. Jesus wurde zur 3. Stunde gekreuzigt, nach jüdischer Zeitrechnung. Und am 3. Tag wurde er auferweckt. Aber in den letzten 3 Stunden seiner Kreuzigung, als die Finsternis über die Erde kam, hörte man in dieser Finsternis eine Stimme schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war die Erfüllung einer Prophezeiung aus Psalm 22, ein messianischer Psalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der allererste Vers. David, der Psalmist, sah Jesus am Kreuz. Er sah voraus, dass Jesus genau diese Worte ausrufen würde. Jesus hatte seinen Vater nie mein Gott genannt. Er sagte immer Vater, mein Vater, himmlischer Vater, gerechter Vater. Diese enge Beziehung zwischen Vater und Sohn war immer da. Doch hier zum ersten Mal rief er mein Gott. Warum? Weil er unser Sündopfer wurde. Alle Sünden wurden auf ihn gelegt. Und am Ende dieser 3 Stunden Finsternis schrie er, es ist vollbracht. Auf Hebräisch Kula. Auf Griechisch Tetelestai. Vollbracht. Was war vollbracht? Unsere Sünden ausgelöscht. Für immer. Das Urteil. Vollständig aufgehoben.
Amen.
Er hing in der Finsternis, damit du und ich immer im Licht leben können. Er schrie, mein Gott, damit du und ich sagen können, mein Vater. Er fragte, warum hast du mich verlassen, damit wir sagen können, Gott, du hast versprochen, mich niemals aufzugeben noch zu verlassen. Was für eine Liebe. Was für eine unbegreifliche Güte. Eine solche Liebe findet man nicht unter Menschen. Das ist die Liebe Gottes. Du bist geliebt. Vergiss das nie. Gott zählt nicht nur die Haare auf deinem Kopf, er kennt ihre genaue Anzahl. Du bist geliebt.
Amen.
Folgt ihr mir soweit? Sehen wir uns an, wie Gott Abraham als Beispiel für den Glauben gebraucht hat. Die Bibel zeigt uns auch seine Schwächen. Abraham log 2-mal wegen seiner Frau. Sie war wunderschön. Und einmal wollte der Pharao von Ägypten sie haben. Also log Abraham. Später wollte Abimelech, der König der Philister, sie haben. Und Abraham log erneut. Er geriet in große Schwierigkeiten. Er hätte fast seine Frau verloren. Aber Gott beschützte ihn, trotz seiner Lüge. Jetzt sagen wir natürlich nicht, lüg munter drauf los. Nein. Aber die Frage ist, wenn Abraham durch sein Verhalten gerechtfertigt worden wäre, hätte das funktioniert? Nicht wirklich. Er wurde nicht durch seine Taten gerechtfertigt. Er wurde gerechtfertigt, wie wir alle, durch den Glauben. Deshalb wird er Vater des Glaubens genannt. Gott zeigt uns durch Abraham, der Mensch kann niemals aus eigener Kraft Gottes Maßstab an Heiligkeit und Gerechtigkeit erreichen. Gottes Standard ist zu hoch. Der Fall des Menschen ist zu tief. Auch wenn er Gutes tun will, steckt oft ein Eigeninteresse dahinter. Auch wenn er etwas aus Liebe tut, schwingt manchmal Egoismus mit. Oft merkt er es nicht einmal selbst. Aber es ist alles von der gefallenen Natur des Menschen durchdrungen. Also sagt Gott, du kannst meine Maßstäbe niemals aus eigener Kraft erreichen. Aber der Mensch sagt, doch, ich kann, gib mir Gesetze, ich werde sie halten. Also gab Gott die 10 Gebote. Und was geschah? Sie brachen sie ständig. Vielleicht nicht äußerlich, aber im Herzen. Der Mensch beharrt darauf, nein, ich schaffe das. Gott sagt, lass mich dich lieben, lass mir dir Gerechtigkeit schenken. Doch das muss auf gerechter Grundlage geschehen. Deshalb sandte er seinen Sohn, der für unsere Sünden starb. Am Kreuz geschah der göttliche Austausch. Jesus starb für unsere Sünden. Darum kann ich sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Denn Gott hat ihn, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm gerecht werden. Das lasse ich mir von niemandem nehmen. Jesus, der Sohn Gottes, starb in öffentlicher Schande, wurde gedemütigt, nur um mir diese Gerechtigkeit zu schenken. Also nimm deinen Platz ein. In diesem Jahr. Nimm deinen Platz ein. Abraham und Sarah wünschten sich sehnlichst ein Kind, aber Jahr für Jahr verging und kein Sohn kam. Schließlich sagte Sarah, damals noch Sarai, zu Abraham, weißt du was, wir haben so viele Dienerinnen. Warum nimmst du nicht eine von ihnen? Und Abraham sagte, okay. Da ist etwas Interessantes an diesem Namen Sarai. Ihr Name endet mit einem Jud. Lasst es mich zeigen. Sarai auf Hebräisch. Shin Resh Jud. Erinnert ihr euch an das Jud, von dem ich erzählt habe? Die Hand, das Jud? Ihr Name war Sarai. Und das Wort Sar bedeutet im Hebräischen Fürst, Anführer, Herrscher. Es ist übrigens die Wurzel des russischen Wortes Zar. Daher kommt das Wort Zar, vom Hebräischen Fürst, Anführer. Setzt man ein Jud ans Ende, wird es persönlich, also mein Herrscher. Stellt euch das mal vor, ihr Mann sagte also zu ihr, ja, mein Herrscher. Geh zu meiner Magd, ja, mein Herrscher. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich sage das, weil es manche interessante Dynamiken unter den Frauen in der New Creation-Gemeinde gibt. Einige Männer sagen, nein, nein, Pastor Prince. Bei mir zu Hause habe ich das letzte Wort. Ja, Schatz.
Okay, so, Sarai.
Ihr Name war also Sarai. Und Abrahams Name war Abram, was erhabener Vater bedeutet. Aber wisst ihr was? Man kann ein erhabener Vater sein, ein einflussreicher Mann, ein Millionär und trotzdem völlig allein. Jemand sagt, aber mein Produkt hat Einfluss auf die Welt. Okay, darüber kann man streiten. Aber am Ende ist es nur ein Produkt. Was bedeutet Abram? Sein Name enthält das Wort Ram, was hoch oder erhaben bedeutet, wie Ramot Gilead, die hohen Orte Gileads.
Abram, that's his name.
Abram war also ein Vater der Höhe, ein erhabener Vater. Doch dann tat Gott etwas Entscheidendes. Er nahm aus seinem eigenen Namen, Yod-Heh-Waf-Heh, das He, und hauchte es in Abrahams Namen ein, als der fast 100 Jahre alt war. Das hebräische He wird so ausgesprochen, dass man dabei deutlich ausatmet.
Amen.
Ich glaube, genauso tat es Jesus, als er nach seiner Auferstehung im Obergemach zu seinen Jüngern sagte, empfangt den Heiligen Geist. Und dann hauchte er sie an, denn der Heilige Geist kommt durch Gnade. Folgt ihr mir soweit? Er ist unser Leben.
Amen.
Es ist auch der letzte Laut, den wir aussprechen. Das Erste, was du tust, wenn du geboren wirst, hey, bevor du zu schreien beginnst, und das Letzte, was du tust, wenn du diese Welt verlässt. Ein He. Gott hat es so eingerichtet, ganz gleich, welche Sprache du sprichst. Du wirst Hebräisch sprechen. Also nahm Gott seinen Namen und setzte das He mitten in Abrams Namen ein. Vorher hieß er Abram, vier Buchstaben. Dann fügte Gott sein He ein. Und Abram wurde zu Abraham. Nun war er nicht mehr nur ein Vater der Höhe, sondern ein Vater der Menge. Fruchtbar zu sein, Einfluss zu haben, Leben zu berühren, das ist der wahre Segen. Denn am Ende deines Lebens, wenn du auf dem Sterbebett liegst, wirst du nicht denken, ach, hätte ich doch bloß 1 Million mehr verdient, hätte ich bloß diesen Deal nicht verloren. Nein, dein Herz wird bei den Menschen sein, bei den Beziehungen, die du hattest, bei dem Einfluss, den du hinterlässt. Lebe so, dass du wie jemand bist, über den es heißt, als er geboren wurde, lachten alle, während er weinte. Und als er starb, lachte er, während alle anderen weinten, weil er wusste, dass er an einen Ort der Freude kommt, einen Ort, wo es keine Tränen gibt. Sorge dafür, dass sie dann weinen, dass sie aus Trauer weinen, dass du nicht mehr da bist. Sei dieser Mann, sei diese Frau. Lebe dein Leben zur Ehre Gottes. Aber das bedeutet nicht, dass wir als Gläubige einfach nur auf den Tod warten sollen. Die Bibel sagt uns ganz klar, worauf wir warten sollen. In 1. Thessalonicher 1 heißt es, und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Das ist unsere Haltung. Wir schauen nicht nach unten auf das Grab, sondern nach oben. Wir erwarten Jesus. Er kann jeden Moment wiederkommen. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns auferwecken und wir werden vor ihm leben.
Amen.
Jesus wurde am 3. Tag von den Toten auferweckt. Und weiter heißt es, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Wenn also jemand lehrt, dass Christen durch die große Trübsal gehen müssen, dann sollte er sich diesen Vers genau anschauen. Wir blicken nicht auf das Grab. Wir erwarten nicht die große Trübsal. Wir schauen nach oben. Das ist die Haltung eines Gläubigen. Wir warten auf seinen Sohn aus dem Himmel. Hört ihr? Wir gehen nicht dorthin und wir gehen nicht nach unten. Einige Christen werden wohl sterben. Und die Bibel sagt, die in Christus Gestorbenen werden zuerst auferstehen, wenn die Entrückung geschieht. Danach wir, die wir leben. Betet, dass ihr am Leben seid, wenn er kommt. Niemand kann euch hindern, so zu beten. Simeon betete, dass er den Messias noch sehen wollte, und er hatte ein langes Leben. Und dann stieg er auf. Diejenigen, die in Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen. Und wir, die wir noch leben, werden mit ihnen zusammen entrückt zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Die Entrückung kann jederzeit geschehen. Schaut euch diese Zeitleiste an. Hier sehen wir unser heutiges Jahr, 2025, irgendwo dort unten. Wann wird die Entrückung stattfinden? Am 3. Tag. Denn die Bibel sagt, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Letzte Woche haben wir das in 2. Petrus 3 gelesen. Ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Gott rechnet Zeit nicht so, wie wir Menschen es tun.
Amen.
Seit dem Tod und der Auferstehung von Jesus sind nun 2000 Jahre vergangen. Am 3. Tag wurde er auferweckt. Könnte es sein, dass dies das Jahr ist, in dem der vielgliedrige Leib Christi, wir alle, von den Toten auferstehen werden? Nun möchte ich eines klarstellen. Ich sage nicht, dass Hosea genau das meint oder dass 2025 das Jahr der Entrückung sei. Aber ich sage, dass wir jedes Jahr mit der Haltung leben sollen, dass wir auf seinen Sohn aus dem Himmel warten. Denn Jesus kann jederzeit wiederkommen. Es gibt keine Zeichen, die uns das genaue Datum seiner Wiederkunft verraten. Gott hat nirgendwo gesagt, wenn dieses oder jenes passiert, dann wird mein Sohn kommen. Sogar die Jünger damals rechneten bereits mit seinem Kommen.
Amen.
Folgt ihr mir soweit? Doch die Bibel sagt auch, in den letzten Tagen werden Spötter kommen. Die sagen, ach, wo bleibt denn seine Wiederkunft? Das steht auch in 2. Petrus 3. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter, YouTuber, einige von ihnen nutzen ihre Reichweite dafür, kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Jedes Mal, wenn Gott Jesus zurückschicken will, sagt er wohl, noch ein paar Seelen. Die New Creation Gemeinde setzt dieses Jahr besonders auf Evangelisation. Wir wissen nicht, was Gott tun wird. Doch jedes Jahr engagiert sich irgendwo eine Gemeinde besonders dafür. Und Gott wartet, denn er will so viele Menschen wie möglich retten. Aber verwechsle Gottes Geduld nicht mit Nachlässigkeit. Der einzige Grund, warum er wartet, ist seine Liebe. Er will, dass noch viele gerettet werden. Aber es wird ein Tag kommen, an dem Gott sagt, genug. Und dann ist die Tür geschlossen. Denk an Noah. Die Menschen sahen, wie er die Arche baute und sie lachten ihn aus. Sie verspotteten ihn, weil es bis dahin noch nie geregnet hatte. Gott bewässerte die Erde durch einen feinen Nebel. Es gab keinen Regen. Als also die ersten Tropfen fielen, wussten die Menschen nicht, was da geschah. Aber Noah hatte jahrelang gewarnt. Jahr um Jahr baute er die Arche und lud die Menschen ein, mit ihm zu kommen, aber sie weigerten sich. Außer 8 von ihnen. Gott wartete und wartete und wartete, denn Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Sogar Methusalem war ein Zeichen für Gottes Gnade. Sein Name bedeutet, wenn er stirbt, wird das Gericht kommen. Gott wartete so lange wie möglich. Und dieser Junge, Methusalem, wurde der älteste Mensch des Alten Testaments. Vermutlich sogar der älteste, der je gelebt hat. Er wurde fast 1000 Jahre alt. Seht ihr die Barmherzigkeit Gottes, die Güte Gottes? Er schob Methusalems Tod immer weiter auf. Wie gesagt, sein Name bedeutet, wenn er stirbt, wird das Gericht kommen. Und als er starb, kam das Gericht. Und einige sagten, ach, wo ist das Gericht? Gott hat doch gesagt, es kommt. Doch sie verstanden nicht. Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Erstaunlich, nicht wahr? Der Atem, den Menschen benutzen, um Gott zu lästern, kommt von ihm. Und doch hat niemand Kontrolle darüber, wann sein letzter Atemzug kommt. Aber er war doch so gesund, hat sich fit gehalten, auf seine Ernährung geachtet, regelmäßig gefastet, täglich Sport getrieben. Mann, wer hätte gedacht, dass er einfach so gehen würde? Einfach so. Erinnere dich daran, wer deinen Atem in seiner Hand hält. Ich habe das aus dem Buch Daniel. Daniel sagte es zu einem König, der sich selbst als König der Könige und Herr der Herren bezeichnete. Titel, die eigentlich unserem Herrn gehören. Wer war das? Nebukadnezar. Gott machte ihn zum Kopf aus Gold, bis er stolz wurde. Und Daniel sagte zu ihm, Gott hält deinen Atem, dein Leben in seiner Hand. Denn er ist derjenige, der dir den Atem gegeben hat.
Amen.
Predige es, Pastor Prinz. Halleluja.
Amen, 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 amen. Halleluja.
Denn die Liebe Gottes ist groß. Gott will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr kommen. Aber es wird ein Tag kommen, an dem Gott sagt, genug. Jesus, geh und hole deine Braut. Und Jesus wird kommen. Nochmal zurück zu Sarah. Ihr vorheriger Name Sarai bedeutet mein Herr. Jedes Mal, wenn Abraham rief Sarai, sagte er damit mein Herr. Einige Männer lachen gerade nicht. Darf ich lachen? Ja, du darfst lachen.
Thank you.
Jemand hat mich gefragt, warum lachst du so laut?
Okay, Sarai.
Sarai also. Jeder hebräische Buchstabe hat, wie gesagt, einen Zahlenwert. Das Jud in Sarai hat den Zahlenwert 10. Es steht für das Gesetz. Das He hat den Zahlenwert 5, die Zahl der Gnade. Also sehen wir hier das wunderschöne Evangelium der Gnade. Gott entfernte das Jud, das Gesetz. Jud ist auch das Bild einer Hand. Ich weiß nicht, was Sarah mit ihrer Hand Abraham antat. Was hast du gesagt? Oh, ich meinte, ja, meine Liebe. Jud, offene Hand. Und es hat auch den Zahlenwert 10. Gott nahm das Gesetz weg und fügte ihr stattdessen sein He hinzu. Er hauchte seine Gnade in ihren Namen. Und Sarai wurde zu Sarah, was Prinzessin bedeutet. Erst nach dieser Namensänderung wurde sie zum Vorbild für alle gläubigen Frauen. Übrigens gibt es viele tugendhafte Frauen in der Bibel. Esther, Deborah, die Mütter vieler gerechter Könige. Auch Maria, die Mutter von Jesus. Aber nirgendwo sagt Gott zu christlichen Frauen, zu Gläubigen, ihr seid Töchter Ruths. Oder ihr seid Töchter Esthers. Oder ihr seid Töchter Deborahs. Nein, er sagt, ihr seid Töchter Sarahs. Und wir sind Söhne Abrahams. Ich habe Gott einmal gefragt, Herr, warum gerade Sarah? Warum sollen gläubige Frauen Töchter Sarahs sein? Und ich glaube, Gott hat mir gezeigt, Sarah ist die einzige Frau in der Bibel, deren Jugend erneuert wurde, als sie alt war. Sie war etwa 90 Jahre alt, als der verheißene Sohn kam. Und Abraham war fast 100. Und es geschah erst, nachdem Gott ihren Namen verändert hatte. Erst als Gott ihnen seine Gnade eingehaucht hatte.
His grace into them.
Das zeigt uns, ohne Gottes Gnade können wir nichts tun. Aber wenn er seine Gnade in dein Leben haucht, ich sage dir, mach dich bereit für dieses Jahr. Denn wenn Gott haucht, ob in dein Geschäft, in deine Familie, in deine Situation, dann beginnen sich Dinge zu bewegen. Plötzlich fügen sich Dinge. Plötzlich öffnen sich Türen. Plötzlich blüht alles auf wie eine wunderschöne Blume. Ich habe es gesehen, Gott haucht Menschen an und auf einmal geschieht der Durchbruch. Und dann sehe ich andere, die rennen und sich abmühen, aus eigener Kraft, eigener Anstrengung. 5 Wege zum Erfolg, 3 Methoden für Wohlstand. Und dann kommen all die Experten daher, die dir sagen, wie du es machen musst. Oh, ich habe zu viele YouTube-Videos geschaut. Aber der Mensch erfindet ständig neue Wege. Was ich dir heute gebe, ist nicht meine Methode. Ich lehre das Wort Gottes. Gottes Weg ist, verlass dich auf meine Gnade. Denn wenn es deine eigene Leistung, deine eigene Intelligenz, dein eigenes Können ist, dann wirst du am Ende dir selbst die Ehre geben. Genau wie Nebukadnezar, dieser mächtige König, der damals tatsächlich die höchste Autorität auf Erden war. Gott hatte es so bestimmt. Und dann lief er durch die hängenden Gärten von Babylon und sagte, ist das nicht das große Babylon, das ich gebaut habe? Und in diesem Moment sprach eine Stimme vom Himmel. Dir, o König, sei gesagt, du wirst verstoßen und wirst Gras fressen wie ein Tier. 7 Jahre werden über dich vergehen, bis du den Höchsten erkennst. Du hältst dich selbst für einen Hohen, aber es gibt noch einen Höchsten, der über dir steht. Er regiert über die Königreiche der Menschen und gibt sie, wem er will. Plötzlich lebte er wie ein Tier, buchstäblich wie ein Vielfraß. Es gibt eine Krankheit, bei der Menschen überall Haare wachsen, fast wie bei einem Wolf. Der Name fällt mir nicht ein, aber sie existiert. Genau das geschah mit Nebukadnezar. Sein Körper veränderte sich, dichte Behaarung wuchs, seine Fingernägel wurden wie Krallen und er lebte wie ein Tier.
Amen.
So endet es, wenn der Mensch Gott vergisst. Denn alle Segnungen kommen von ihm. Selbst das griechische Wort für Mensch, Anthropos, beschreibt jemanden, der nach oben schaut. Er zeigt, dass wir dafür geschaffen wurden, unseren Blick auf Gott zu richten. Immer wieder lesen wir in der Bibel, und er erhob seine Augen. Abraham erhob seine Augen und sah. Josef erhob seine Augen und erkannte seine Brüder. Bileam erhob seine Augen und sah Israel, fruchtbar wie ein Flusslauf. Diese Formulierung ist kein Zufall. Man hätte auch einfach schreiben können, er sah. Aber die Bibel betont, er erhob seine Augen. Lerne, deine Augen zu erheben. Jesus erhob seine Augen, als er den Mangel in seinen Händen hielt, und richtete seinen Blick auf die wahre Quelle. Dieses Jahr richten wir unseren Blick auf unseren Versorger. Und vergiss nicht, Gott die Ehre zu geben. Wenn jemand zu dir sagt, wow, deine Haare sehen toll aus, sag nicht, ach, ich hatte einfach Glück, mein Vater hatte auch volles Haar. Nein, damit hast du eine Gelegenheit verpasst, Gott zu verherrlichen.
Amen.
Pastor, ich hätte nichts dagegen, eine Vielfraßsalbung zu haben. Nein, lieber nicht. Nebukadnezar lebte 7 Jahre lang wie ein Tier. Kannst du dir vorstellen, wie lange das ist? Delegationen aus aller Welt kamen nach Babylon, um den berühmten König zu sehen. Wo ist euer König? Im Garten. Oh, die legendären hängenden Gärten von Babylon, dürfen wir dort vor ihn treten? Das wollt ihr nicht wirklich. Oh, ihr habt Wölfe in Babylon? Nicht ganz. Was war das für ein Geräusch? Ein Mensch. Und wenn er nicht geht, lassen wir ihn los. Könnt ihr euch das vorstellen? 7 Jahre lang kroch er auf allen Vieren herum, fraß Gras wie ein Ochse und kratzte sich im Dreck. Und dann sagt die Bibel, Nebukadnezar erhob seinen Blick. Zum ersten Mal in 7 Jahren schaute er nach oben. Und in dem Moment, als er das tat, erkannte er, alles kommt vom Höchsten. Und er begann, den Höchsten zu preisen. Und genau in diesem Moment, noch am selben Tag, kehrte sein Verstand zurück. Er stand auf und verkündete, von nun an soll jeder in meinem Reich den Höchsten ehren. Zu seiner Zeit war Nebukadnezar der mächtigste Herrscher der Welt. Wer hatte ihn dorthin gesetzt? Gott. Er hatte die Statue in seinem Traum gesehen und Daniel hatte sie ihm gedeutet. Gott hat dich zum Haupt aus Gold gemacht. Aber jedes Mal, wenn ein König Gott vergisst, beginnt sein Sturz. Vergiss nicht, Gott hat dir deine Position gegeben. Ich erinnere mich an einige von euch, als ihr zum ersten Mal in die Gemeinde kamt. Ihr hattet nichts. Dann begann Gott euch zu beschenken. Vieles, was ihr heute nutzt, habt ihr hier gelernt. Doch plötzlich hört ihr auf, den Zehnten zu geben, kommt nicht mehr zur Gemeinde und fragt euch, warum ihr auf einmal kämpfen müsst. Mich wundert das überhaupt nicht. Ihr wundert euch, weil ihr jetzt in der Wanderwunderung seid. Ihr wandert durch die Wüste und wundert euch, warum es nicht mehr läuft. Aber ich wundere mich nicht. Ehre den Herrn, indem du sagst, Gott, ich hatte nichts und du hast mir alles gegeben, alles kommt von dir. Ich erinnere mich noch genau, wie ich früher meine Predigten vorbereitet habe, auf der Treppe eines heruntergekommenen Wohnblocks. Meine einzigen Begleiter waren Kakerlaken. Das war ich. Das war ich in meinen frühen Tagen als Pastor. Warum dort? Weil es angenehm kühl war.
Ja.
Und damals wohnte ich höher als ihr.
Higher than your house and all.
Ihr mit euren Einfamilienhäusern, meins war viel höher. Ich hatte frischen Wind und eine tolle Aussicht. Ich hatte keine Cherubim um mich herum, aber ich hatte andere geflügelte Kreaturen. Das wurde zu meinem Lieblingsort. Jeder Ort mit Gott ist ein Palast. Ich habe wunderschöne Erinnerungen an diese Zeit. Doch oft passiert Folgendes. Gott beginnt, Menschen zu beschenken und plötzlich verändern sie sich. Plötzlich werden sie empfindlich. Plötzlich heißt es, mein Besitz, mein Erfolg, mein Geschäft. Mein. Versteht ihr? Dabei vergessen wir so oft, dass alles von Gott kommt. David hatte die richtige Haltung und sagte zu Gott, Reichtum und Ehre kommen von dir. Er wusste, dass ohne Gott alles nichts ist. Deshalb beugte er sich vor ihm und gab ihm die Ehre. Heute gibt es eine neue Generation, die voller Freude vor dem Herrn tanzt. Verachte das niemals. Ich verstehe, du hast eine Würde. Zu würdevoll, um vor dem Herrn zu tanzen. Aber als David König wurde, was tat er? Er tanzte. Er tanzte vor dem Herrn und rief, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, er allein. Er allein.
Amen.
Gestern hatte unsere Jugend ihren ersten Gottesdienst. Wenn deine Kinder in der ersten Klasse der Sekundarschule sind und sie nicht dort waren, dann haben sie etwas verpasst. Deine Kinder sollten von den richtigen Einflüssen umgeben sein. Denn in dieser verdrehten Welt, in der Schwarz plötzlich weiß ist und weiß schwarz, in der oben unten und unten oben ist, brauchen sie Freunde, die an dasselbe glauben. An die Wahrheit von Gottes Wort. Was bringt es, das Wetter zu kennen, wenn du nicht weißt, was Gott tut? Du bist wetterweise, aber nicht geschichtsweise, nicht prophetisch weise und weißt noch nicht mal, was Gott tut.
Amen.
David tanzte vor dem Herrn, aber seine Frau Michal, seine erste Frau, sah ihn an und verachtete ihn. Sie sagte, wie kann sich ein König so benehmen? Und die Bibel berichtet, sie bekam nie Kinder. Ihr Leib blieb unfruchtbar. Gott gab David andere Frauen, mit denen er Kinder hatte. Damals konnte man mehrere Frauen heiraten, aber nicht mit Michal. Sie blieb unfruchtbar. Ich glaube, daran liegt eine geistliche Lehre. Denn etwa 1000 Jahre später, an genau diesem Ort, an dem David einst tanzte, kam ein größerer Sohn Davids. Und der ritt auf einem Esel. Und was geschah? Die Kinder tanzten um ihn herum. Sie schwenkten Palmzweige und riefen, Hosanna!
Hosanna! Hosanna!
Und was bedeutet Hosanna? Rette. Erinnert euch, gerettet zu sein bedeutet mehr als der Hölle zu entkommen. Das ist nur der erste Schritt. Rettung bewahrt uns auch vor Gefahren und Zerstörung. Und wenn Jesus wiederkommt, werden wir von unserem sterblichen Körper erlöst. Ein Leib, der nie altert. Keine Krankheit, kein Verfall, keine Sünde. Für immer jung. wie es in einer alten Hymne heißt. Willst du das, für immer jung sein?
Do you really wanna live forever, forever, forever young, forever young? I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? We are living forever young. Amen.
Ich sehe einige von euch nicken. Entweder kennt ihr diese Hymne oder ihr wollt mich einfach nur ermutigen. Aber hör zu, immer wenn du ein Lied hörst, das fragt, willst du für immer leben? Wir haben die Antwort, ja, wir werden für immer leben. Wisst ihr, Christen sterben nicht, sie schlafen nur ein. Ich habe neulich wieder die Geschichte von Simeon gelesen. Maria und Josef brachten den kleinen Jesus in den Tempel. Und Simeon, ein sehr alter Mann, nahm das Baby auf den Arm und sagte, Herr, nun habe ich deine Rettung gesehen. Auf Hebräisch sagte er, meine Augen haben deinen Jeshua gesehen. Er sah das Heil, Jeshua. Und dann sagte er nicht, lass mich sterben. Nein, er sagte, lass deinen Diener gehen in Frieden. Er änderte nur den Standort. Christen wechseln nur ihren Wohnsitz. Ihr Tod liegt bereits hinter ihnen. Ihr Gericht liegt bereits hinter ihnen. Christen sterben nicht. Ihr Herz mag aufhören zu schlagen. Ihr Körper mag in einem Sarg liegen. Aber sie sind nicht dort. Sie sind lebendiger als wir. Innerhalb des ersten Jahres, nachdem Gott seine Gnade in Abrahams Namen gehaucht hatte und Abraham zu Abraham wurde und Sarai zu Sarah, zur Prinzessin, da kam der verheißene Sohn. Und übrigens, in 1. Petrus 3 lesen wir nichts mehr davon, dass Sarah ihren Mann dominiert. Nein, stattdessen heißt es, sie nannte ihn mein Herr. Nicht er sagte mir, ja, mein Herr, jetzt sagte sie zu ihm, mein Herr. Ich habe Wendy einmal gebeten, nur einmal, so wie es in der Bibel steht, sag mein Herr. Sie schaute mich an und sagte, mein Herr. Ich sage euch, das fühlte sich gut an. Noch einmal? Nur einmal, genieß es. Wendy ist schlau. Ich weiß das, schließlich hat sie mich geheiratet. Und siehe da, innerhalb eines Jahres wurde der Sohn geboren, auf den sie so lange gewartet hatten. Davor hatten sie manipuliert, geplant, nachgeholfen und bekamen Ismael. Aber nach einem Jahr, nachdem Gott seine Gnade in sie gehaucht hatte, wurden sie Eltern von Isaak. Der Name bedeutet Lachen, denn in ihrem Haus gab es plötzlich Lachen. Das bedeutet Isaak, Lachen. Wisst ihr, dass man die Gnade Gottes an einem Ort daran erkennt, dass dort Lachen ist? Ich meine damit nicht das leere, aufgesetzte Lachen von Betrunkenen. Die Bibel sagt in den Sprüchen, das Lachen der Betrunkenen ist, als würde man dürres Stroh ins Feuer werfen. Es knistert laut, aber es ist bedeutungslos. Es ist leer, ohne Leben. Das Lachen hingegen, das von Gott kommt, hat Substanz. Es ist echte, tiefe Freude. Du kannst mir nicht weismachen, dass du die Freude des Herrn hast, wenn dein Gesicht aussieht, als wärst du in scharfer Tom-Yum-Suppe getauft worden. Oder manche Christen schauen immer so ernst rein, als wären sie in Zitronensaft getauft worden. Aber Jesus sagte, ich habe euch dies nicht gesagt, um euch traurig zu machen, sondern damit meine Freude in euch bleibe. Könnt ihr euch vorstellen, dass er das mit todernster Miene gesagt hat? Ich sage euch das, damit meine Freude in euch bleibt. Unvorstellbar. Nein, ich glaube, er hat gelächelt. Ein Lächeln, das Leben bringt. Ein Lächeln, das Hoffnung schenkt. Ein Lächeln, das so strahlend war, dass selbst die Hunde aufhörten zu bellen. Als er sagte, fürchtet euch nicht, ihr kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Ich glaube, er hat dabei gelächelt. Er sagte, ich sage euch das, damit meine Freude in euch bleibt. Er wusste genau, was ihm bevorstand, die Folter, das Kreuz, der Schmerz. Er wusste, dass sein Rücken bald so zerschlagen sein würde, dass keine Haut mehr übrig war. Und danach sollte er ans Kreuz genagelt werden. Und doch sagte er, meine Freude soll in euch bleiben. Oh, was für eine Liebe, was für eine unbegreifliche Güte. Als Gläubige warten wir auf seine Wiederkunft. Noch einmal die Grafik. Wann wird die Entrückung sein? Sie geschieht vor der siebenjährigen Trübsalszeit. Aber viele Christen haben unterschiedliche Meinungen dazu. Manche sagen, nein, nein, sie kommt erst am Ende der sieben Jahre. Doch die Bibel sagt, dass wir gemeinsam entrückt werden. Die Wiederkunft von Jesus, der Tag des Herrn, ist nicht dasselbe wie die Entrückung. Die Entrückung ist ein Geheimnis, das Gott dem Apostel Paulus offenbarte. Aber die Wiederkunft des Messias, sie war kein Geheimnis. Sie wurde bereits im Alten Testament vorhergesagt. Israel erwartete den Messias. Sie wussten, dass er kommen würde, um in Jerusalem zu herrschen. Es war längst prophezeit. Aber die Entrückung, das war ein Geheimnis, das Gott Paulus offenbarte. Und Paulus sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ein Geheimnis bedeutet, es war verborgen, aber jetzt wird es enthüllt. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Er sagt nicht sterben, sondern entschlafen. Für Gläubige gibt es kein Sterben mehr. Ja, einige von uns werden entschlafen, aber andere werden noch am Leben sein, wenn er kommt. Und was wird dann geschehen? Wir werden alle verwandelt werden, nicht nur die guten Christen oder besonders Hingebungsvolle. Die Bibel sagt nicht, dass manche verwandelt werden und andere halb verwandelt bleiben. Nein, wir werden alle verwandelt werden. Wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick. Das griechische Wort für Augenblick ist Atomos. Kennt ihr das Wort Atom? Die Wissenschaft spricht von einer Atomsekunde. Unvorstellbar schnell, plötzlich, in einem Wimpernschlag. Habt ihr schon einmal gesehen, wie schnell ein Auge zwinkert? So schnell wird es geschehen. Zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche, jedes Mal, wenn du zum Arzt gehst, hörst du, sie brauchen einen Bluttest. Sie müssen ins CT, sie brauchen diese Untersuchung, jenes Medikament. Was zeigt uns das? Unser Körper ist vergänglich. Aber ein Tag wird kommen, an dem dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen wird. Und dieses Verwesliche, was bedeutet verweslich? Der Arzt sagt, nun ja, Ihnen bleiben vielleicht noch ein paar Monate. Unser Körper ist vergänglich, dem Tod unterworfen. Aber dieses Sterbliche wird Unsterblichkeit anziehen. Unsterblichkeit, kennt ihr die Hymne? Die von den Bee Gees und Céline Dion? Na gut, lassen wir das. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Der Tod war niemals Gottes Plan. Gott hat den Tod nicht erschaffen. Die Sünde brachte den Tod. Gott hasst den Tod. In Gottes Augen ist der Tod ein Feind. Deshalb reichte es nicht aus, dass Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Er musste noch einen letzten Feind besiegen. Und am dritten Tag stand er von den Toten auf. Er sagte, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das gilt für jene, die in Christus entschlafen sind. Und dann sagt er weiter, und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Wir wechseln nur unseren Körper in einen verherrlichten Leib. Wartet nur, bis ihr mich in meinem neuen Körper seht. Ich werde Muskeln haben wie Pastor Mark. Nur die Muskeln, das Gesicht eines anderen. Aber der Tod ist verschlungen. Dann wird das Wort erfüllt werden. Und es wird so schnell gehen, dass geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Schau mal, was Paulus hier macht. Er verspottet den Tod. Hey, Tod! Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und alle Kinder Gottes sagen Amen. Kommt schon, gebt dem Herrn die Ehre. Lobpreise ihn, denn alles, was du hast, kommt von ihm. Lobpreise ihn für das Geschenk der Gerechtigkeit in Christus. Lobpreise ihn für den Heiligen Geist, der uns als Geschenk gegeben wurde. Lobpreise ihn, denn er haucht uns immer wieder sein Hey, seine Gnade ein. Und möge jeder, dem du begegnest, durch dich eine Berührung seiner Gnade erfahren. Hey! Glaube, dass du ein Träger der Gnade bist. Du bist ein heiliges Virus, ein göttlicher Überträger der Gnade, wohin du auch gehst. Preis den Herrn. Jeder Kopf geneigt, jedes Auge geschlossen. Wenn du dein Vertrauen noch nie auf den Herrn Jesus Christus gesetzt hast, dann höre, was die Bibel sagt. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Wenn du das möchtest, sagt er zu dir, wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Es bedeutet, dass du glaubst, dass er deinen Platz am Kreuz eingenommen hat. Aber was er getan hat, kann dir nicht einfach aufgezwungen werden. Du musst es empfangen. Wenn du sagst, Pastor, bete für mich, ich will, dass Jesus mein Retter und Herr wird, dann höre. Die Bibel sagt, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Er ist lebendig. Wir dienen keinem toten Christus, wir dienen einem lebendigen Christus. Und er will in dein Leben kommen, er will dein Herr und Retter sein. Wenn du sagst, Pastor, bete für mich, dann bete jetzt mit mir von Herzen. Sag, himmlischer Vater, danke für das Geschenk deines Sohnes, meines Herrn und Retters, Jesus Christus. Als er am Kreuz starb, starb ich mit ihm. All meine Sünden, die er an seinem Leib getragen hat, wurden hinweggenommen. Und du hast ihn von den Toten auferweckt, weil du mich mit ihm gerecht gemacht hast. Das wurde zur Grundlage deiner Auferstehung. Danke, Herr Jesus. Du bist mein Herr, mein Retter. Jetzt und für immer. Im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Denk daran, jede Zeit, die du dem Herrn gibst, wird er dir zurückerstatten. Wenn du Zeit in der Welt vergeudest, vergeht sie wie im Flug und am Ende bleibt nichts. Das nennt die Bibel Nichtigkeit. Aber Zeit, die du dem Herrn gibst, selbst hier im Haus Gottes, ist niemals vergeudet. Lasst uns aufstehen und den Namen von Jesus preisen. Kommt schon, Kinder Gottes des dritten Tages. Halleluja. Hebt eure Hände. In der kommenden Woche segne der Herr dich und deine Familie mit den Segnungen Abrahams und den Zusagen Gottes aus 5. Mose 28. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und beschütze dich und deine Lieben vor allem Bösen in dieser Woche. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich, lächle dich voller Gunst an. Das tut er jetzt gerade. Und schenke dir und deinen Lieben seine Gunst in wachsendem Maß, sowie seinen Shalom, seinen Frieden und sein Wohlergehen. Im Namen des Herrn Jesus. Und alle Kinder Gottes sagen Amen. Gott segne euch. Auf Wiedersehen.